ARD Sounds.
Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
It's not a place when you pass through. You need to come here to visit on purpose. As you can see, it's a bridge from nowhere to nowhere.
Eine Brücke von nirgendwo nach nirgendwo. Ja, aber wo kommen wir denn dahin? Das klären wir heute. Wir werden nämlich genau zu jener Brücke reisen. Und was klingt wie ein Ort aus Michael Endes unendliche Geschichte, ist ganz real. Fantastisch ist vor allem die Aussicht. Beides, also die Brücke und die Aussicht, befinden sich am äußeren westlichen Rand Europas, in Portugal. Herzlich willkommen zu den Radioreisen. Bom dia! Für uns geht es heute nach Portugal und da wünscht man sich so einen guten Tag. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mein Herz an Portugal verloren über die letzten Jahre. Die Landschaft, die Menschen und das Gefühl von ein wenig mehr Freiheit. Und da schnappt man das eine oder andere Wörtchen oder Sprüchlein auf Portugiesisch auf, wie zum Beispiel Não faz mal. Macht doch nichts. In Portugal findet man sich aber auch zurecht, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Das liegt zum einen an den hilfsbereiten Menschen und zum anderen vielleicht auch daran, dass die Sprache durch ihre Melodie so etwas wie eine zweite Ebene hat. Und die kommt beim Fado, dem traditionellen portugiesischen Musikstil, sowas von zum Tragen. In den Liedern des Fado geht es meist um Saudade, den Weltschmerz, das gebrochene Herz oder sonstige Traurigkeiten. Das ist mir schon mal sehr angenehm. Und ich lade Sie ein, den folgenden Titel zu hören und zu fühlen. Selbst wenn Sie kein einziges Wort Portugiesisch verstehen, werden Sie fühlen, was das Lied transportieren möchte. Wir hören Carminho mit Lágrimas do Céu, die Tränen des Himmels.
Quando eu canto e a chuva cai, uma nuvem de incerteza paira em mim, de quando em quando. Cada gota lembra um ai, arrimar com a tristeza dos versos que vou cantando. Cada gota lembra um ai, arrimar com a tristeza. Na doce melodia de que o fado se reveste, quando o meu olhar embaça, vejo a estranha melodia da chuva que o vento agreste. Vejo a estranha melodia da chuva que o vento agreste, faz murmurar na vidraça. Então dou no meu lamento ao fado que me prendeu. Cai a chuva, chama o vento, são as lágrimas.
Zum Geopark Arouca in Portugal gibt es online ein Video, in dem ein Wanderer zu einem anderen sagt, ich würde ja gern einfach laufen, aber man muss ständig stehen bleiben und Fotos machen oder einfach nur staunen. Ein Netz von 14 Wanderwegen zieht sich durch die Natur des Parks, der nicht nur schöne Natur, sondern auch einige geologische Besonderheiten beherbergt. Aber wie bekommt man Menschen von überall auf der Welt in den Norden Portugals, um dies alles wertzuschätzen und zu sehen? Indem man zum Beispiel eine atemberaubende Fußgängerbrücke baut, die zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung tatsächlich die längste Fußgängerbrücke der Welt war. Tanja Palamkote-Schneider hat den Park besucht und ist die Gittermodule der Brücke entlang geschritten, denn sie hat keine Höhenangst. Dachte sie zumindest.
National Networks of Geoparks of UNESCO since 2009. So basically since 2009 we're a classified territory.
Wir stehen an der 516 Arouca. Übersetzt 516 Arouca. Arouca ist der Name des UNESCO-Geoparks, in dem wir gerade sind. Die Zahl steht für 516 Meter Länge. So lang ist diese Hängebrücke. Und sie schwebt 175 Meter über dem dunklen Fluss Paiva. Mehr als ein halber Kilometer baumelt da zwischen dem einen steinernen Hang und dem anderen. Wir, das sind 20 Besucherinnen und Besucher und Nino, unser Tourguide. Er erzählt uns viel über die Gegend, den Fluss, den Wasserfall nebenan und über die Brücke, alles noch bevor wir losgehen. Um die Brücke zu überqueren, braucht man ein Ticket. 12 Euro kostet es, muss man online vorher buchen und einen Zeitslot auswählen. Etwa eine Stunde muss man für den Hin- und Rückweg einplanen. Und man läuft nie allein rüber, immer mit einem Tourguide zusammen. So wie mit Nino. Und Nino ist wichtig. Er hat viele Infos und Verhaltensregeln für uns, wie zum Beispiel, dass man nicht rennen oder hüpfen darf. Man soll sich auch nicht hinsetzen oder hinlegen. Das alarmiert sonst die Security, die dann denkt, es geht einem nicht gut. Ich habe keine Höhenangst. Eigentlich. Ich bin jetzt Anfang 30 und merke plötzlich, Mist, Ängste nehmen im Alter zu. Und ich bin nicht die Einzige.
Meine Expectation is to feel good on doing this. But I don't know if I need to come back quickly.
Are you a little bit afraid?
Yeah.
George aus Lissabon kennt die Region sehr gut, da seine Vorfahren aus den umliegenden Dörfern stammen. Die Brücke ist aber neu, für diesen Ort und für ihn. Und ein bisschen Angst hat er auch.
Gibt es irgendwelche Ängste?
Ja, die gibt es, aber ich möchte es trotzdem versuchen.
Anja aus Düsseldorf geht es auch so. Aber
ich möchte es einfach probieren, weil es auch schon besser geworden ist. Und wenn es nicht geht, dann gehe ich wieder zurück. Ich möchte versuchen, so weit zu kommen, wie es geht. Und wenn ich es ganz schaffe, bin ich tierisch stolz auf mich und habe was in meinem Urlaub erreicht.
Und wir sind ja nicht allein. Miguel vom Tourismusbüro der Stadt Arouca begleitet uns. Sollte die Brücke also einstürzen, geht ein sehr wichtiger, noch sehr junger Einheimischer mit den ganzen Touris baden. Er erzählt mir ein wenig über Arouca, versteckt in den Bergen zwischen dem Norden und dem Zentrum Portugals. Ein wirklich besonderer Ort, auch für Miguel.
Like Arouca for me is like a special area and it's really nice to work in tourism and be touch with nature. So I'm really happy with that, yeah.
Miguel ist Anfang 30 und gerne sportlich in der Natur unterwegs. Er kommt aus der Gegend hier, ist nur für ein paar Jahre zum Studieren weggezogen. Hier fühlt es sich für ihn einfach wie Familie an.
And it's like a family. Yeah, so living here, you know a lot of families and if you need something, they are always ready to help you with that. So, yeah, probably the persons. Those are the most important thing here in Arouca. Yeah.
Ich weiß sofort, was er meint. Meine Familie und ich leben auch seit einigen Monaten in Portugal und schätzen die Hilfsbereitschaft der Menschen sehr. Es ist eigentlich ein warmer Tag. So warm, dass man sich lieber in den Schatten stellt. aber auf der Brücke ist Wind. Wir laufen von Alvarenga nach Ereño. Man kann gut nebeneinander laufen. Zu dritt wird es schon ein wenig enger. Es ist ein angenehmes Tempo. Niemand muss sich am anderen vorbeiquetschen. Alle laufen zusammen hin und zusammen wieder zurück. Und normalerweise kann man die Brücke von beiden Seiten überqueren. Aber als ich Ende letzten Jahres die Tour gemacht habe, da hat es gebrannt. Überall in Portugal gab es Waldbrände.
Unfortunately, we have a big fire, as you can see, like 3 weeks ago, and we are affected by this one because if you see like the walkway over there, it was supposed to be 2 staircases on this side, and they just disappear because of the fire. Fortunately.
Schöne Waldwege wurden zerstört. Hölzerne Stege, Treppen und Pfade, die zur Brücke auf der anderen Seite von Ereño führen. Passadigos de Paiva oder auch Paiva Walkways heißen die. Fast 2 Kilometer sind verbrannt.
But from here till the end you have 7 more kilometers. It was not affected, but we need to close this part.
Die restlichen 7 Kilometer können noch bewandert werden. Und das werden sie auch. Die Wege sind nämlich super Instagram-tauglich und an warmen Tagen kann man zwischendurch auch baden gehen. Zusammen mit der Brücke ist der Paiva Walkway der meistbesuchteste Ort hier im Geopark. Als wir weiter über die Brücke laufen, treffen wir zufällig auf eine sehr wichtige Person für diesen Ort. Artur Sa, der wissenschaftliche Leiter des Geoparks. Artur erzählt mir leidenschaftlich über den Park und diese ganz besondere Stelle, über der wir gerade schweben.
Well, this place is really special because during long time remains as the most secret treasure of the Arauca UNESCO Global Geopark. Only the people that practice the white water sports like rafting or canoeing knew that.
Vor allem beim Kanufahren und Rafting wurde man auf diesen Fleck aufmerksam. Ein Geheimtipp also. Von unten sieht es so aus, als hänge die Brücke einfach in der Luft.
As you can see, it's a bridge from nowhere to nowhere.
Die Brücke verbindet weder 2 Seiten einer Stadt, noch hat sie eine sinnvolle Funktion. Sie wurde also zu rein touristischen Zwecken gebaut. Mit Erfolg.
As far as I remember, it was the first time that in the cover of the Time magazine appeared an infrastructure of Portugal was this bridge.
Auf dem Cover des Time Magazines The World's Greatest Places 2021 sieht man eine Ansicht der Welt aus der Vogelperspektive. Im Comic-Stil gezeichnet sind Orte wie New York City, Paris, Kairo, Jaipur und ja, nicht Lissabon oder Porto, sondern Arauca in Portugal. Und diese Brücke. Artur ist sichtlich stolz.
To have this outstanding place in his eyes, in his brain and in his heart is really fantastic.
Man versteht ihn leider hier oben nicht so gut. Wie gesagt, es war sehr, sehr windig. Also eine letzte Frage an Artur. Schließlich ist er Experte. Was ist denn das Besondere hier, also geologisch gesehen?
My top-class geosite are the giant trilobites of Arauca. That are very near of the bridge and is a place unique in the world.
The giant trilobites sind Riesen-Trilobiten, also vor 465 Millionen Jahren ausgestorbene Meeresbewohner, die so ähnlich aussehen wie plattgedrückte, ovalförmige Tausendfüßler. Normalerweise werden deren Fossilien mit einer Größe von wenigen Zentimetern oder Millimetern gefunden. Die Trilobiten in Arauca waren teilweise über 70 Zentimeter lang. Ob es wirklich die größten der Welt sind, ist so eine Sache. Es werden immer wieder neue entdeckt. Und aus allen Ecken der Welt heißt es, hier bei uns sind die größten. Es gibt hier in Arauca aber auch noch so besondere Steine zu sehen.
Together with the rocks that give birth, or the birthing stones in the Freita Mountain.
Die Geburtssteine vom Berg Freita.
That is a unique place in the world when a granite have a kind of special nodules, biotitic nodules, that people believe that the rocks give birth.
Also, wenn Granitstein Knötchen bildet, sieht es so aus, als würde der Stein kleine Babysteinchen auf die Welt bringen. Und dann gibt es noch diesen Aberglauben.
And people believe that if you have one of these nodules in your hand and if put below your pillow, you can become more easily pregnant. And it's a kind of a blessing.
Wenn Mann oder besser gesagt Frau so ein Steinchen unters Kopfkissen legt, wird sie schneller schwanger. Naja, für weitere Kinder muss ich es erstmal über diese Brücke schaffen. Also verabschieden Miguel und ich uns bei Arthur und laufen weiter. Ein unheilvolles Geräusch. Oh oh, die Brücke quietscht.
So does it frighten you when the bridge makes a sound?
No. Not that nice.
No?
No.
Miguel hat natürlich keine Angst. Alles in Ordnung. Die Brücke aus Metallgittermodulen ist super stabil an den zwei Stahlseilen und den Pylonen gebaut. Fun Fact: Die Pylone, also die Stahlbetonbauten, die am Anfang und am Ende die Brücke verbinden, sind ein umgedrehtes A. Also A für Arauca. Da Miguel und ich die Letzten sind, ist die Brücke hinter mir komplett leer. 500 Meter Metall hängen hinter mir über der Schlucht. Die Aussicht auf den Fluss, auf das Gebirge rechts und links und den Wasserfall auf der Seite, auf der wir gestartet sind, lassen sich von hier super einfangen. Wir sind da, auf der anderen Seite angekommen. Und wie finden es die anderen aus der Gruppe?
It's beautiful. The river and the different mountain.
Der 18-jährige Jan aus Brest, Frankreich, hat sich in die Natur verliebt. Immer wieder sagt er, dass die Brücke nicht das Besondere ist, sondern der Ausblick. Und das findet auch Ilga aus Stuttgart.
Dass man einfach eine andere Perspektive hat als sonst.
Auf dem Weg zurück betont Miguel, was für ein Gefühl es ist, wenn man direkt in der Mitte der Brücke steht.
But the main thing is that when you're crossing the river, you are crossing the highest point with 175 meters of height. It's like you are on the top of the 50-floor building.
Wie als ob man auf einem 50-stöckigen Gebäude steht. Und die Länge erst. Als die 516 Arauca eröffnet wurde 2021, war sie laut Miguel die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt. Ja, war.
Back in 2021, when it opened, it was the biggest suspension and pedonal bridge in the world. After that, it opens one, and I think in the Czechia, bigger one. But I'm sure it's like the most beautiful one. Yeah, for sure.
Im Sommer 2025 liegt die 516 Arauca auf Platz 5. Auf Platz 1 der längsten Seilbrücken der Welt liegt die Brücke der Nationalen Einheit in Ungarn mit einer Länge von 723 Metern. Für Miguel ist die Hängebrücke in Arauca aber die schönste. Und das besonders früh morgens.
It's when you come up earlier on the bridge and it's really cloudy in here. So you can only see like 5 meters to in front of you and then it's like the bridge is disappearing, like in the smoke.
Morgens, wenn der Nebel noch tief hängt, sodass man nur etwa 5 Meter vor sich etwas sieht, dann verschwindet die Brücke, so im Nichts. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes.
And the experience is really, really nice because you go into nowhere. It's a nice experience, yeah, for sure.
Musikalisch geht es jetzt in den Süden Portugals zur Algarve. Und dafür hat Batida den besten Soundtrack. Wir hören die Band, deren Kopf Pedro Coquinhão auch ein weitgereister ist. Geboren in Angola und aufgewachsen in Portugal, haben sie sich zusammengeschlossen mit der von den Kapverden stammenden Mayra Andrade. In dieser Kombo wird der Fado sehr rhythmisch und modern, aber bleibt auch großartig traurig. Denn es geht wie gewohnt um Saudade und die Suche nach dem Guten. Hier sind Batida mit Bom Bom. Bo und Sally heißen die zwei wohl berühmtesten Vierbeiner, die eine Hunderasse von der Algarve bekannt gemacht haben. Es sind die Hunde des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Wasserhunde, um genau zu sein. Die standen den Fischern der Algarve früher auf ihren Booten zur Seite. Hier im Süden Portugals ist die Fischerei immer noch wichtig. Früh morgens und kurz vor Einbruch der Dunkelheit fahren die Fischer raus aufs Meer. Tagsüber werden die Netze repariert. Da ist es doch naheliegend, dass der portugiesische Wasserhund an der Algarve zu Hause ist. Simon Berninger ist bei seinem Besuch unverhofft auf diesen Hund gekommen und auf den wohl letzten Züchter dieser besonderen Rasse.
Im Fischerhafen von Sagres an der südwestlichen Spitze der Algarve kann man einem besonderen Treiben zuschauen, einer Fischversteigerung. Am Nachmittag, wenn die Fischer vom Atlantik zurück an Land fahren, laden sie ihre Kisten voller frisch gefangenem Fisch in der großen Halle am Hafen ab. Was nun folgt, lässt sich oberhalb dieser Halle ungestört beobachten. Dort gibt es ein Restaurant mit freiem Blick auf Fischer, Fisch und Fischkäufer.
You're lucky to see, because there's no other restaurant in the Algarve or in Portugal that you can see. It's something unique, so normally you wouldn't be able to see anything.
Inhaber Philipp schmeißt das Aceleia, so heißt das Restaurant, in der zweiten Generation zusammen mit seinen drei Brüdern. Sein Akzent lässt es erahnen, der Portugiese hat britische Wurzeln. Seine Mutter ist Britin, sein Vater aus Sagres. Vor mehr als 20 Jahren haben sie ihr Restaurant eröffnet. Heute ist es ein Magnet für neugierige Touristen wie mich, die einmal eine typische Fischversteigerung mitverfolgen wollen. Das Acereia ist innen voller Fenster. Durch sie kann man in die Halle schauen, wo der Fisch gleich den Besitzer wechselt. Ich sehe eine digitale Anzeigentafel, ein Band, auf dem Fischkisten hin und her fahren und eine Tribüne, auf der schon einige Männer Platz genommen haben. Restaurantchef Philipp erklärt mir die Szene.
It's fishermen, the buyers and the workers. The fish is going to come through now. On the screen you have the name of the fish. The weight of the box, the name of the boat, and the price goes down.
And the so first two breaths, okay, I buy it.
Exactly.
The first guess.
Is this. Exactly.
Dafür haben die potenziellen Käufer einen Button vor sich. Wenn ihn einer drückt, ist der angebotene Fisch zum sekündlich fallenden Preis verkauft. Je länger man wartet, desto tiefer fällt der Preis. Aber desto höher steigt das Risiko, dass ein anderer schneller zuschlägt. Zu gerne würde ich in diese Halle hinein, um beim Geschehen direkt dabei zu sein. Aber keine Chance. Exklusive Gesellschaft. Selbst wenn ich einen Fisch kaufen wollte.
It's only for fishermen and buyers. You have to have a license.
I mean, I want to buy a fish.
You haven't got a license. There's a lot of protection now, so they don't want any public in there.
Irgendwie ist es ja auch verständlich, dass bei dem offen angepriesenen Fisch kein großer Publikumsverkehr, sondern nur Restaurantbesitzer und Markthändler mit Lizenz zugelassen sind. Außerdem zieht der Fischgeruch schon etliche Katzen an, die vor der Halle genauso abgewiesen werden wie ich. Umso ungläubiger höre ich, was mir da einer der Fischkäufer erzählt. Von Hunden, die mit den Fischern im Boot auf Fang gehen.
Das ist ein sehr interessanter Hund. Eis, Wasser und der rettet die Fischermann. Wenn er einer Probleme hat im Wasser, er springt immer. Ja.
Eduardo betreibt ein Fischrestaurant an der Algarve. Er hat lange in Deutschland gelebt. Und offensichtlich hat er auch ein Herz für Hunde.
Das gibt's nur in Portugal, Wasser mit dem. Aber die kostet eigentlich schon Geld.
Als ich mehr darüber wissen will, kommt ein Hafenmitarbeiter und lädt Eduardo den ersteigerten Fisch in seinen Van. Octopus. Darauf ist Eduardos Restaurant spezialisiert.
Mein Job ist Octopus. Vom Hund verstehe ich keinen Mensch gut.
Sagt's und fährt davon. Und ich stehe da, plötzlich ganz heiß auf diesen Hund, statt auf den Fisch vor meiner Nase. Vielleicht kann mir Restaurantchef Philipp mehr erzählen.
Ah, Portuguese water dog. I know that they have webbed feet. A friend of mine used to have one. And I know there's a guy in Lagos who breeds them. He's won championships. He's a top breeder.
Ein Hund mit Fischhäuten, der verunglückte Fischer rettet. Und ein Portugiese, der mit der Züchtung dieses Hundes Wettbewerbe gewinnt. Den muss ich treffen. Unüberhörbar. Gut 40 Minuten Autofahrt später bin ich an der richtigen Adresse in Lagos. Hier am Rande der Hafenstadt, hinter einem hohen Zaun mit liebevoll angelegter Begrünung, bellen mir Dutzende Hunde entgegen. Die meisten sind schwarz, ein paar sind braun. Ein bisschen wie Pudel sehen diese Wasserhunde aus. Um zu ihnen zu gelangen, muss ich zwei Türen passieren. Zur Sicherheit, damit kein Hund beim Aufmachen ausbüchsen kann.
Simon, hello.
Rodrigo.
Hello.
Hello. My name is Monica.
You're the lady of the dogs and the man of the dogs.
Yes, it's true.
Monika und Rodrigo sind quasi Frauchen und Herrchen der Wasserhunde, die sich hier gemeinsam züchten. Es sind verschiedene Liebesgeschichten, die von einem zum anderen führten.
I came for holidays. And then I met Rodrigo.
Ich habe Rodrigo in meinem Urlaub kennengelernt und da hat er schon Hunde gezüchtet. Das war kein Spaß für mich, weil ich eigentlich kein großer Hundefan bin. Ich mag den Geruch und die vielen Haare nicht. Aber Rodrigo kam immer mit Petra.
And Rodrigo put Petra with me all over the time.
Petra war damals Rodrigos Lieblingswasserhündin.
And I was really, really surprised.
Und ich war ziemlich überrascht, dass ich Petra so gerne hatte. Und irgendwie mochte ich diese Hunderasse dann. Aber ich sage bis heute, ich mag keine Hunde, nur Wasserhunde.
Und Rodrigo Pinto brannte damals schon lange für den Cão de Água, wie man den Wasserhund auf Portugiesisch nennt. Alles begann im Jahr 1999.
Damals hat mich einfach mal wer gefragt, ob ich Interesse an einem Wasserhund hätte. Ich hatte von der Rasse noch nie was gehört und bin dann mit meinem Sohn zu ihm. Und da war diese schwarze Hündin mit weißer Brustbehaarung. Und ich habe mich sofort in sie verliebt. Und dann sagt mir der Besitzer, sie kostet 80.000 Escudos.
Heute wären das umgerechnet 400 Euro.
But you cannot compare.
Ich habe damals in einem sehr guten Mietshaus gewohnt. Vier Zimmer, Garage, Meerblick. In einer ziemlich guten Gegend. Und die Monatsmiete lag bei 8.000 Escudos. Und jetzt sollte ich also 10 Monatsmieten für einen Hund zahlen? Ich habe abgewinkt, aber mein Sohn hat darauf bestanden. Und dann habe ich den Hund tatsächlich gekauft.
Rodrigo Pintos erster Wasserhund, eine schwarze Hündin mit weißer Behaarung, hieß Buba. Nach ihr hat Rodrigo auch seine heutige Hundezucht benannt. Casa da Buba, also Haus von Buba. Mit dem Konterfei der lange verstorbenen Hündin steht das auch in schwarzen Buchstaben auf dem weißen Gebäude.
The headquarters of Casa da Buba.
Dem Headquarter von Casa da Buba, wie Rodrigo Pinto sagt. Darin hängen Dutzende Siegerurkunden. Der Portugiese ist tatsächlich ein Erfolgszüchter. Aber wie kommt man von einem einzigen Hund dazu, die Rasse professionell zu züchten?
Meine zweite Hündin war Linda und die hat dann zwei Welpen zur Welt gebracht. Dann hatte ich plötzlich drei Hunde. Und mit drei Hunden zu verreisen war unmöglich. Kein Hotel wollte mich aufnehmen. Und so kam ich auf die Idee, selbst ein Hotel für Hunde zu gründen. So hat das hier angefangen. Und Linda war wieder trächtig. Also ich bekam noch mehr Wasserhunde und immer so weiter. Und irgendwann war kaum mehr Platz für andere Hunde.
Also stieg Rodrigo Pinto aufs professionelle Züchten mit Verkauf um. Zumal ihm klar geworden war, in ganz Portugal gab und gibt es keinen anderen Wasserhundezüchter, der das so macht wie er heute. Mit genauer Stammbaumführung, um keine verwandten Tiere miteinander zu kreuzen. Und dafür braucht es eben mehr als eine Handvoll Hunde. Und ausreichend Platz, wie in der Casa da Buba. Dort hält Rodrigo Pinto aktuell mehr als 40 Tiere, die meisten zum Verkauf nach Portugal, Spanien, Deutschland, sogar nach Brasilien oder in die USA gingen seine Züchtungen schon. Zwischen 1.000 und 1.600 Euro kostet ein Exemplar, je nachdem, wie lange er die Welpen noch aufziehen muss, bis sie mit dem Schiff oder im Flugzeug transportiert werden können. Es sind eben echte Rassehunde, sagt Rodrigo Pinto. Und tatsächlich habe sich der Cão de Água an der Algarve entwickelt, Seite an Seite mit Fischern.
It's true because
sie kamen bei Fischern zur Welt und sind zum Fischfang mit in See gestochen. Sie standen vorn auf den Booten, um zu navigieren, vor allem nachts oder bei Nebel. Wenn sie nämlich andere Hunde riechen, bellen sie. Und wenn einer anfängt zu bellen, bellen die auf den anderen Booten auch. Und so wussten die Fischer, dass um sie herum andere Boote sind und konnten bei schlechter Sicht sicher ans Ufer kommen. Und es ist klar, wenn sich eine Rasse ohne Kontakt zu anderen Hunden über Jahrhunderte hinweg entwickelt, bilden sie ganz eigene Charakterzüge aus.
Zum Beispiel auch, dass sie hinterherspringen, wenn ihr Härchen bei stürmischer See ins Wasser fällt. Nichtschwimmern habe das zuweilen das Leben gerettet, sagt Rodrigo Pinto. Und tatsächlich hat der Wasserhund dafür nicht nur anatomisch die Voraussetzung entwickelt.
Schwimm heute. Yes. It is true. And it's so true. That Portuguese water dogs, they are so involved with you and so attached and so part of your, so deeply part of your life, really. Like, if you have a problem, you're quite sure that the dog is there to me.
Eine Ahnung davon bekomme ich, da Rodrigos Wasserhunde ihrem Herrchen und Frauchen nicht von der Seite weichen, als ich zu Besuch bin. So gerne hätte ich auch die Probe aufs Exempel gemacht und hätte einen Wasserhund beim Fischfang erlebt. Aber da muss mich der Züchter leider enttäuschen.
Today is forbidden. If you go working with dog in boats, you can have a fine, because they say it's anti-hygienic, because it's fish for eating.
What do you think about that?
I cannot say.
Sonar, Radar und digitale Navigationshelfer machen ihren Einsatz heute eigentlich entbehrlich. Und die strengen Hygieneauflagen, die dem Wasserhund heute die Tour auf den Fischerbooten vereiteln, passen ja auch irgendwie dazu, dass beim Fischverkauf im Hafen kein großer Publikumsverkehr erlaubt ist. Zum Fischverkauf habe ich es zwar nicht hineingeschafft. Die Casa da Buba war aber eine schöne, unverhoffte Alternative bei meinem Trip an die Algarve.
Mit Nova Lisboa ist das Multikulti Lisboa von heute gemeint. Einer der musikalischen Vertreter ist Dino de Santiago. Seine Eltern stammen von den Kapverden. In seinem Stück Criolo hat er Rolinho KSD dabei, einen bekannten Rapper aus Lissabon.
Segunda fé com as ilhas na mira. Na minha playlist eu só giro cambas. Tipo Julinho, Santa Vivi Good. Nação crioula, minha eterno mood. Minha crioula sabe ninga de nas língua um cataqueja. Merdear no Portugal pronto pra casa dentro de igreja. Um grogo rixo pra que esse gago para diga queijo. Dentro do tuga com o crioulo, niga não tá fisteja. Hoje vibro com a minha Lisa. Quem sabe com amanhã reserva. Se serei príncipe numa voz. E se de surra vou gritar beleza. Minha crioula sabe ninga de nas língua um cataqueixe. Merdear no cutuga pronto pra casa dentro de igreja. Um drogo rixo pra que esse gago para diga queixe. Dentro do tuga com o crioulo niga não te festeja. Não te festeja, não te festeja. Dá-me bonita pra no beijo, pra no beijo.
Nos
Bayern 2, die Radioreisen. Heute mit Reisegeschichten aus Portugal. Wir wissen ja, es gibt generell viel zu entdecken. Meistens meinen wir damit Orte. Manchmal entdecken wir aber auch die Beweggründe, die Menschen überhaupt an bestimmte Orte ziehen. Dark Tourism ist so eine Entdeckung. Und das ist nicht ganz unproblematisch. Denn hier begeben sich Menschen an Orte, die mit Leid, Katastrophen oder Gewalt verbunden sind. Berühmte Beispiele wären die Katakomben in Paris oder das große Schlachtfeld bei Samarkand, das mich persönlich zum Beispiel auch total fasziniert. Das kann ein bisschen makaber werden, wenn der nötige Respekt fehlt und die Schaulust größer ist. Bei uns ist das Gott sei Dank nicht der Fall. Wir sind aber heute selbst Dark Tourists und fahren zu einer Kapelle aus Knochen, einer Bone Chapel in Portugal. Da gibt es gleich mehrere solcher Kapellen. Die größte liegt in Évora, Capela dos Ossos. Tanja Palamkote-Schneider war für uns dort.
Es ist 10 Uhr morgens an einem Montag. Der Seitenhof der Kirche, in dem sich der Eingang der Knochenkapelle befindet, liegt still und geheimnisvoll vor mir. Ich warte hier auf Susana Nogueira, die Historikerin, die mir die Geheimnisse dieses faszinierenden Ortes enthüllen wird. Und plötzlich klingelt mein Telefon.
Oh. Hola, bon dia. Yes.
Susanna bittet mich, zum Eingang der Kirche zu kommen. Um die Knochenkapelle und ihre Geschichte nämlich wirklich zu verstehen, beginnen wir unsere Erkundung vor der beeindruckenden Igreja do São Francisco.
This is an important place because the monks, the Franciscans of the order, they came here in the beginning of the 13th century, 1224.
Im Jahr 1224 sind die Mönche des Franziskanerordens nach Évora gekommen. Auch die portugiesischen Könige ließen sich hier bald nieder und bauten den königlichen Palast auf dem gleichen Grundstück. Das war wichtig für die Stadt und das Kloster.
Évora liegt etwa 1,5 Stunden östlich von Lissabon im Landesinneren. Während in Lissabon am Meer heute angenehme 25 Grad herrschen, steigen die Temperaturen hier auf drückende 30 Grad.
In the entrance that we got there the symbols, the symbol of Portugal.
Zwei Könige waren wichtig für die Erbauung der Kirche. João II. Und Manuel I. aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Das sieht man an den Symbolen am Eingang der Kirche.
Eine Mischung aus gotischen und maurischen Elementen, typisch für die Region Alentejo. Es gab da so einen Deal mit den Mönchen, weil nach 300 Jahren die Franziskanerkirche ziemlich heruntergekommen war, boten die Könige an, sie wieder aufzubauen und zu vergrößern. Im Gegenzug machten die Mönche den Königen Platz im Kloster für den königlichen Palast. So wurde die Stadt Évora immer bedeutender. Susanna und ich gehen in die Kirche hinein.
It's very high. This is almost 26 meters.
Das Kreuzrippengewölbe schwebt 26 Meter über uns. Beeindruckend, gerade weil es nicht in der Mitte gestützt wird durch Säulen. Das ganze Gewicht der Decke wird durch Seitenstreben getragen, die längs in den steinernen Wänden verschwinden. So war die Kirche im 15. Jahrhundert nicht mehr nur ein Ort für die Mönche, die eigentlich ihrem Orden nach für Armut und Einfachheit standen. Sie war reich ausgestattet und erhielt den Titel Goldenes Kloster. Doch diese ruhmreiche Zeit hielt nicht lange. 1580 verlor Portugal seine Unabhängigkeit. Und ab da ging es ein wenig bergab mit Gold, Geld und Glamour. Etwa in dieser Zeit, also irgendwann im 16. und 17. Jahrhundert, wurde die kuriose Knochenkapelle gebaut. Durch eine unscheinbare Tür innerhalb der Kirche kommen wir in einen langen Gang, der die Kirche mit der Knochenkapelle verbindet. Mit jedem Schritt nähern wir uns dem Herzstück dieser historischen Stätte.
And this is the Bone Chapel, which is a place that only makes sense if you can put it in the convent place.
Die Knochenkapelle. Ein Ort, der nur Sinn mit dem Kloster zusammen macht, sagt Susanna. Der Eingang ist recht pompös. Links und rechts weiße Marmorsäulen wie aus der Antike. Oben ein Torbogen mit der Aufschrift Nososus Kirki Stamus Bellus Vossus Spramus. Wir, die Knochen, die hier sind, warten auf die Euren.
And really, it's all bones.
Wenn man reinkommt, zieren die sterblichen Überreste von über 5000 Menschen Wände, Säulen und die Decke. Das Kreuzgewölbe ist bemalt in Orange, Gelb und Grüntönen. Bilder mit Totenköpfen sind zu sehen. Auf der linken Wandseite sind vier kleine Fenster. Die Wände beginnen am Boden mit Fliesen in typisch portugiesischem Muster. Und dann folgen Schädelköpfe, Knochen, angeordnet wie ein Mosaik. Alles symmetrisch, ästhetisch, sehr aufwendig und mühsam arrangiert.
I don't know how this was built. There are no written documents, nothing remained.
Leider weiß man nicht, wann genau oder wie diese Kapelle gebaut wurde. Es gibt keine Schriften, die es dokumentieren. Auch darüber, wo die Knochen herkommen, liest man im Internet Unterschiedliches.
I think all these bones came from the burial places of the convent.
Die Knochen stammen vermutlich aus den Gräbern des Klosters, denn bis ins 19. Jahrhundert gab es keine Friedhöfe, so wie wir sie kennen. Sie werden keine Knochen von woanders her geholt haben.
Knochenkapellen sind in Portugal nicht unüblich. In Faro oder Campo Maior sind weitere. Und auch in Bayern gibt es solche Beinhäuser, auch Karner oder Gerner genannt. Manchmal dienten sie als Sammelstellen für die Knochen aus Friedhöfen. Oder die Friedhöfe reichten nicht aus, weil durch das Bevölkerungswachstum schließlich auch mehr Menschen beerdigt werden mussten. Die Capella dos Ossos in Évora ist aber eine Kapelle, also ein christlicher Ort, der dafür bestimmt ist, dass gläubige Menschen dort beten können.
Right in the beginning in the 17th century, there is a big devotion to pray to rescue the souls that remain in purgatory.
Am Anfang des 17. Jahrhunderts hat man vermehrt für die Rettung der Seelen im Fegefeuer gebetet. Und hier war ein Altar, wo die Menschen hinkamen, um für diese Seelen zu beten. Das ist der Sinn dieses Ortes.
And this is really the essence of this place.
Vorne, mittig, ist ein Altar zu sehen. Mit Jesus am Kreuz und viel Gold. Vor 400 Jahren wurde hier für die Toten gebetet. Aber schon bald wurde der Ort zu einer kuriosen Attraktion.
People came because, really, it's all bones, human bones in the walls. But it isn't a macabre place or.
Es sei trotzdem kein makaberer Ort, erklärt Susanna. Ich denke, ich weiß, was die Historikerin meint. Obwohl ich über Tausende von Knochen anschaue, muss ich über das Leben nachdenken.
This is a place where you can see that is a pedagogical and catechetic place because.
Dieser Ort hat eine wichtige Botschaft. Wir werden alle sterben. Und nach dem Tod sind alle gleich. Kein Reich, kein Arm, kein Schwarz, kein Weiß. Es sind alle gleich.
Das sieht nicht nur Susanna so. Wir waren an diesem Tag nicht die Einzigen in der Kapelle. Also habe ich andere Besucherinnen und Besucher gefragt, wie deren erster Eindruck ist, wenn sie diesen Ort betreten. Brent aus Atlanta findet allein die Existenz solcher Kapellen faszinierend.
It's kind of fascinating how they got the bones and I don't know. In modern times we would never do something like this.
My first impression is that nothing really matters and that we're all gonna be like that soon enough.
Für Mariana aus Brasilien wird die eigene Vergänglichkeit deutlich, weshalb sie ihr Leben und die Menschen, die sie liebt, ganz besonders wertschätzen möchte, weil alles so schnell vorbei sein kann.
Well, I was speechless just walking in, like no words can come to mind just to like what I see and describe it.
Carissa aus Wisconsin war erst einmal sprachlos. Und Carissas Mutter findet, es sei anders als in den Katakomben von Paris.
You know, the whole space is a little lighter due to the windows. The catacombs are underground, so it's more tunnels and darker. This seems a little.
Durch die Fenster und die hohen Decken wirkt die Kapelle natürlich viel heller als die unterirdischen Katakomben in Paris. Einige Besucher finden die Knochenkapelle sogar poetisch, so wie Ricardo aus Buenos Aires, Argentinien.
It's death, death, death. At the same time, it seems that it was a source of poetry because
eine Quelle für Poesie. Was Ricardo meint, ist das Gedicht am Eingang zur Kapelle. An der rechten Wand hängt dort ein Gedicht des Priesters Antonio de Assisão Teles. Vermutlich zwischen 1845 und 1848 hat er Folgendes über diesen Ort hier geschrieben.
Wohin gehst du, eiliger Wanderer? Halt inne, geh nicht weiter. Keine Aufgabe ist bedeutender als die, die vor dir liegt. Bedenke, dass du vom Schicksal gelenkt, inmitten weltlicher Geschäfte so selten an den Tod denkst. Doch wenn du hier den Blick erhebst, halt inne. Denn bei einer Angelegenheit von solcher Größe, je länger du verweilst, desto weiter schreitest du voran.
Während Susanna und ich uns noch unterhalten, höre ich plötzlich.
What do you think? What's the most?
Yes, the children.
Die Kinder aus dem Kindergarten nebenan. Sie lachen, sie schreien, sie spielen. Dieser Ort fühlt sich tatsächlich nicht nach Tod an, sondern sehr lebendig. Durch die Geschichte des Ortes, durch die vielen Menschen, die hierher kommen. Ein Ort der Hoffnung. Da sind Susanna und ich uns einig.
We understand that this isn't really a place of death, you know, it's a place of hope.
Ein Ort der Hoffnung und nicht des Todes. Dieses akustische Stück der Band Dead Combo eignet sich ganz wunderbar, um über die eigene Sterblichkeit und das Leben nachzudenken. Der Titel? Anadamastor. Gemeint ist damit die mythische Figur, die das Kap der guten Hoffnung verkörpert und als Wind dargestellt wird. Thank you. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich das katholische Konzept des Purgatoriums bisher völlig falsch verstanden hatte. Bisher dachte ich, es wäre eine Art Vorhölle, in der alle verstorbenen Seelen erstmal landen würden, eine Art Zwischenstation, bevor es dann für die einen in den Himmel und für die anderen in die Hölle geht. Jetzt weiß ich, in die Hölle kommt man ohne Umwege. Das Fegefeuer ist eher ein Läuterungsort, ein Ort der Reinigung und Vorbereitung, bevor man in den Himmel geht. Genau daran erinnern die Knochen in einer Knochenkapelle, an die Verstorbenen, für die man beten soll. Falls Sie katholisch sind und für die Leute im Purgatorium beten wollen oder falls Sie sich einfach mal die eigene Endlichkeit bewusst machen wollen, Knochenkapellen gibt es auch bei uns in Bayern. Und damit sind wir wieder zu Hause. Falls Sie nicht so lange auf die nächste Radioreise warten wollen, in der ARD finden Sie noch viele weitere Reisegeschichten. Ein paar düstere sind auch dabei. Am Mikrofon verabschiedet sich David Mayonga.